NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind einige unserer Themen. Alles auf Null. Neue Suche nach sicherem Atomendlager in Deutschland. Dazu auch unser Kommentar. Vereidigt. Griechenlands neue Regierung geht an die Arbeit. Wende im Polizistenmord. Mögliche Verbindung zu Dönermorden entdeckt. Hohe Haftstrafen. Die Urteile im Alkoholpanscher-Prozess in Antalya. Und Experimente. Die deutsche Nationalmannschaft mit völlig neuer Aufstellung gegen die Ukraine. Im Studio ist Sabine Mörs. Schönen guten Abend. Und nun alles zurück auf Anfang. Gesucht wird der sicherste Platz für ein Atommüllendlager, und zwar in ganz Deutschland, ohne Tabus. Das ist das Ergebnis des Treffens zwischen Bundesumweltminister Röttgen und den Ländern. Bisher hatte die Bundesregierung ja vor allem auf den Salzstock in Gorleben als Endlager gesetzt. Der bleibt zwar auch eine Möglichkeit, aber es müssen auch andere Standorte untersucht werden. Und die Anwohner sollen auch dazu gehört werden. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann bringt sogar eine Volksabstimmung ins Gespräch. Aus Berlin, Jörg Brandscheid.
Alternativen zu Gorleben sollen nicht länger eine theoretische Größe bleiben. Bis zum nächsten Sommer strebt Umweltminister Röttgen ein Gesetz an, das die Erkundung in Gorleben zum Teil einer bundesweiten Endlagersuche machen und unter Entscheidungsvorbehalt stellen soll.
Es muss klar sein, und ich bin dafür, dass das gesetzlich zugesichert und festgelegt wird, dass über keinen Standort und auch über Gorleben nicht entschieden wird, bevor nicht ein Vergleich mit anderen Standorten vorgenommen worden ist.
Damit hat Röttgen die Zurück-auf-Null-Taste gedrückt, ganz im Sinne seines CDU-Parteifreundes David McAllister, dem es unter diesen Bedingungen leichter fallen dürfte, als niedersächsischer Ministerpräsident die Erkundung in Gorleben politisch zu vertreten.
Wir stehen am Beginn eines Diskussionsprozesses und wir waren uns auch einig in der Runde, dass wir bis zum Sommer ja auch einen gemeinsamen, konsensual abgestimmten Vorschlag machen wollen.
Das Wort Konsens ist viel oft nach dem heutigen Bund-Länder-Treffen. Schuldfragen seien nicht produktiv, zeigte sich auch Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereit, ein neues Kapitel in der Endlagerfrage aufzuschlagen. Zweifel, dass ihm seine Partei nicht folgen wird, solange es in Gorleben keinen Erkundungsstopp gibt, wollte er nicht aufkommen lassen.
Aber keine anderen Signale bekommen aus der Partei, dass dieser Weg nicht richtig sein soll.
Es müsse vermieden werden, dass jemand aus dem Prozess aussteige, betont Kretschmann. Auch er spricht von einem nationalen Konsens.
Am Ende dieses Prozesses muss der Atommüll an dem möglichst sichersten Standort gelagert werden. Nur das kann das Kriterium sein.
Dem will sich auch Bayerns Umweltminister Marcel Huber, CSU, nicht verschließen.
Man bekommt nur dann einen glaubwürdigen nationalen Konsens, wenn wir jetzt wirklich ergebnisoffen an die Sache herangehen.
Die Geologie sei das Erste, so Huber, nicht die Geografie. Doch auch wenn rein wissenschaftliche Kriterien gelten und es keine politischen Vorfestlegungen geben soll, die Entscheidung wird irgendwann fallen müssen. Darüber sind sich wohl alle Beteiligten im Klaren.
Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir, wie das Ergebnis auch am Ende sein wird, örtliche Zustimmung und Hurra finden. Das wird bei jedem anderen Standort auch sein.
Wert legen Bund und Länder dabei auf Transparenz und Bürgerbeteiligung. Auch sie soll gesetzlich festgeschrieben werden. Noch in diesem Monat gehen die Beratungen in eine neue Runde. Röttgen will für die Endlagersuche die Landkarte öffnen. Die nächsten Proteste wird er nicht vermeiden können, ob in Gorleben oder anderswo.
Irgendwo muss das Zeugs einfach hin.
Ja, irgendwo muss der Atommüll hin, aber wie wir gehört haben, nicht zwingend nach Gorleben. Und dort in der Region Lüchow-Dannenberg, wo die Atomkraftgegner gerade ihre Aktionen gegen den nächsten Castortransport in 2 Wochen planen, da bleiben sie skeptisch. Aus dem Wendland Jürgen Sperl.
Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg findet es richtig, dass jetzt bundesweit gesucht werden soll. Einen fairen Vergleich aber könne es nicht geben, sagt er, solange Gorleben mit im Topf ist.
Das Endlager Gorleben ist ja ausgebaut schon in großen Teilen. Und ein faires Verfahren, ein Vergleich mit anderen Endlagerstandorten, der kann gar nicht stattfinden, solange in Gorleben weiter gebaut wird.
Ehmkes Verdacht, es geht Röttgen gar nicht darum, den besten Standort zu finden, sondern darum, eine Entscheidung für Gorleben gerichtsfest zu machen.
In einem Gerichtsverfahren könnten wir Gorleben zu Fall bringen, allein deshalb, weil bisher nicht der bestmögliche Standort, sondern nur ein Standort erkundet wurde. Und ein Hintergedanke von uns ist, dass ein vergleichendes Verfahren deshalb angestrebt wird, um Gorleben in einem möglichen gerichtlichen Verfahren, also im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, durchsetzen zu können.
Hintergedanken hat auch Tobias Münchmeier von Greenpeace. Er sieht in Röttgens Ankündigung eine, so wörtlich, durchsichtige Parallelstrategie, der Suche nach außen den Anschein von Objektivität geben und letztlich Gorleben durchdrücken. Insofern ist die angekündigte Standortsuche für Münchmeier kein Neuanfang.
Ein Neuanfang wäre, wenn man eben wirklich jetzt mal einen klaren Strich unter Gorleben gezogen hätte und gesagt hätte, Gorleben kommt nicht in Frage, wird auch nicht weiter erkundet und ein Castor geht auch nicht dahin.
Der Castor aber wird kommen. In 2 Wochen steht der nächste Transport an. Auf ihn zu verzichten, das hätten die Atomkraftgegner als vertrauensbildende Maßnahme akzeptiert. Als eine Voraussetzung neben dem Erkundungsstopp, um an eine ergebnisoffene Endlagersuche zu glauben. Glauben die Menschen daran? Stimmen aus der Region.
Ja, prinzipiell finde ich es gut, weil Gorleben ja offensichtlich nicht geeignet ist.
Dass dann nach anderen Endlagern gesucht wird, finde ich gut.
Das geht hin und her, aber was das jetzt konkret bedeutet, kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt ganz schwer abschätzen.
Das ist eine typische Politikerentscheidung. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn es dann konkret wird, dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus.
Die sollen einfach mal zu Potte kommen und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wir warten hier seit 30 Jahren drauf.
Sehen wir, wie es weitergeht, ne? Der nächste Transport kommt ja bald.
Reaktionen aus dem Wendland von Jürgen Sperl. Deutschland sucht also den sichersten Platz für ein Atomendlager, nicht nur in Gorleben. Geradezu sensationell nach all den Jahren des Stillstands. Sicher sind noch viele Fragen offen, aber der Anfang für einen nationalen Konsens über Parteigrenzen hinweg ist gemacht. Der Kommentar dazu von Georg Schwarte.
Da sage noch einer, im Land herrsche Stillstand. So viel Wandel war selten. Wehrdienst abgeschafft, Atomkraft ausgedient, Mindestlohn in Arbeit und jetzt auch noch eine nationale Endlagersuche. Ohne Tabu, all überall in der schönen Republik. Einfach so. Nach 35 Jahren Zoff und Prügel, um und über Gorleben. Nach nur über meine Leiche Bekenntnissen aus allen anderen Bundesländern, die heilfroh waren, dass sie in Gorleben buddeln und nicht in Herne, Husum, Ulm oder dem Bayerischen Land. Und wem haben wir diese Sensation, und das ist es, zu verdanken? Vor allem einem älteren Herrn namens Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident, Pragmatiker. Der hat das Endlager Mikado Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren, einfach satt gehabt, hat gesagt, wenn's hilft, ihr dürft auch bei uns in Baden-Württemberg gucken. Irgendwo muss das Zeugs ja hin. So einfach ist die Welt, sagt dieser Kretschmann heute. So einfach und doch so spektakulär. Dass jetzt 16 Bundesländer sagen, die deutsche Landkarte ist weiß, kein Tabu. Dass die Kriterien heißen Sicherheit, Konsens und wissenschaftliches Testat. Eine atemlose Kehrtwende. Die übrigens nebenbei auch heißt, dass bisher offenbar andere Kriterien gegolten haben müssen. Insofern ist diese verbale Kehrtwende, und mehr ist es noch nicht, tatsächlich sensationell. Aber wer heute berauscht über so viel neue Demokratie im Land jubelt, sollte morgen auch dafür sorgen, dass diese Konsensdemokratie funktioniert. Notfalls auch dann, wenn das künftige Endlager irgendwann vor seiner eigenen Haustür gebaut werden soll. Nur zur Erinnerung, in Stuttgart, jener Hauptstadt des Landes, dem der Held Kretschmann vorsteht, hauen sie sich dieser Tage die Köpfe wegen eines unterirdischen Bahnhofes ein. Was wohl sagen die Stuttgarter, die Bayern, die Westfalen oder die Niedersachsen, wenn eines schönen Tages im Konsens, wissenschaftlich begleitet, sicherheitstechnisch unterlegt, bei ihnen ein Endlager entstehen soll? Diesen Härtetest übrigens erlebt das wendländische Gorleben seit 35 Jahren. Irgendwann wird diesen Härtetest jetzt die ganze Republik aushalten müssen, weil Bundesrat und Bundestag dann im nationalen Konsens einen Standort festlegen müssen. Der kann auch Gorleben heißen, muss aber nicht. Im Wendland dürfen sie heute feiern. Nicht die Tatsache, dass sie draußen sind, das sind sie nicht. Sondern die Tatsache, dass jetzt alle anderen Bundesländer mit im Endlagerboot sitzen. Gute Fahrt, möchte man Umweltminister Röttgen wünschen. Wenn der am Ende im nationalen Konsens tatsächlich einen Endlagerstandort festgelegt bekommt, ohne dass diese Republik ausrastet, haben wir neben Winfried Kretschmann noch einen Helden. Bis dahin ein solidarisches Glück auf fürs Buddeln. Die Republik und Röttgen können Solidarität aller jetzt dringend brauchen.
Der Kommentar auf NDR Info und WDR 5 war das von Georg Schwarte. Moody's, Standard & Poor's, Fitch und Konsorten, die Ratingagenturen also, sind für Politiker in diesen Zeiten der Finanzkrise mittlerweile ein absolut rotes Tuch. Sie halten den Agenturen vor, dass sie damit Politik machen, wann und wie sie Herabstufungen von Ländern vornehmen und außerdem damit die Krise auch noch verschärfen. Und nach der peinlichen Panne bei Standard & Poor's, die Agentur hatte ja heute Frankreich versehentlich heruntergestuft, droht der riesigen Ratingagentur für diesen fatalen Fehler eine heftige Strafe. Aus Paris, Johannes Duchow.
Frankreichs Finanzminister François Baroin reagierte empört auf den Fehler bei der Ratingagentur. Ziemlich schockierende Gerüchte seien das, sagte er in Lyon und forderte die französische Börsenaufsicht auf, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Die hat jetzt auch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA eingeschaltet. Schützenhilfe bekam Baroin von dem französischen EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier, der von einem sehr ernsten Zwischenfall sprach. 2 Stunden lang hatte die Ratingagentur Standard & Poor's auf einem Internetportal für einige Kunden die Bestnote Frankreichs herabgestuft. Ein technischer Fehler, bedauerte die Agentur später und versicherte, dass Frankreich die Bestnote behalte. Doch Christian Saint-Étienne, einer der französischen Wirtschaftsweisen, glaubt der Agentur kein Wort. Da der Text verbreitet wurde, muss ihn jemand geschrieben haben. Das ist dramatisch und muss extrem streng bestraft werden. Für Standard & Poor's kann das extrem hohe Bußgelder zur Folge haben. Unter Frankreichs Wirtschaftswissenschaftlern allerdings hat sich die Debatte nach der Panne um die Kreditwürdigkeit verlagert. Immer mehr Ökonomen gehen davon aus, dass die schlechtere Note für Paris ohnehin kommt. Den Zorn von Haushaltsministerin Valérie Pécresse hat sich Jacques Attali zugezogen, der frühere Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Der hat am Morgen in einem Interview gesagt: Was folgt denn aus einer schlechteren Note? Die Kredite werden teurer. Unsere Kredite kosten aber schon heute das, was sie kosten würden, wenn wir auf Doppel-A herabgestuft wären. Für die Haushaltsministerin sind solche Aussagen unverantwortlich. Wenn einer sagt, dass AAA, die Bestnote, sei schon verloren und sich über das Schlimmste auch noch freut, dann ist das unverantwortlich. Doch es scheint, als kämpfe die französische Regierung gegen Windmühlen. Denn auch ein anderer Wirtschaftsweise empfiehlt, nicht mehr blind auf die Ratingagenturen zu schauen. Es gelte, eine politische Entscheidung zu treffen. Radikale Haushaltskürzung oder Wachstumsförderung, sagt Eric Ayer. In beiden Fällen werden die Ratingagenturen Frankreich eine schlechtere Note geben. Deshalb wäre es besser, keinen Sparhaushalt zu machen, weil die Wirtschaft ohne die Einsparungen etwas mehr wachsen würde. Und das heißt weniger Arbeitsplatzabbau und weniger Arbeitslose.
Beim Zeus, es ist vollbracht, möchte man ausrufen. Griechenland hat endlich wieder eine Regierung. Nach langem Hin und Her ist der neue Ministerpräsident Lukas Papadimos offiziell im Amt und sein Kabinett vereidigt. Die Vereidigung musste nochmal verschoben werden, weil bis zuletzt um die Ministerposten geschachert wurde.
Nicht der Staatspräsident, nein, der Erzbischof von Athen vereidigt den neuen Ministerpräsidenten und die Minister. Das hat Tradition in Griechenland. Die neue Regierung geht mit kirchlichem Segen an ihre schwere Aufgabe. Die Zeremonie im Präsidentenpalast war sehr feierlich. Nur das Klacken dutzender Fotoapparate übertönte den Schwur des neuen Ministerpräsidenten Lukas Papadimos auf die Verfassung. Die neue Regierung wird die Sparpolitik ohne Abstriche fortsetzen. Deutliches Zeichen dafür: Evangelos Venizelos, der starke Mann in der sozialdemokratischen PASOK, bleibt Finanzminister. Er hatte das Rettungspaket für sein Land mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds mit ausgehandelt. Er steht dafür, dass dieses Paket mit all seinen Sparauflagen schnell umgesetzt wird. Denn er weiß genau, nur wenn Griechenland die Auflagen erfüllt, bekommt es neue Kredite, wird vom Staatsbankrott gerettet und kann in der Eurozone bleiben. Die bisherige Oppositionspartei, die konservative Nea Dimokratia, hatte noch in der vergangenen Woche gegen das Rettungspaket gewettert. Jetzt sitzen 2 ihrer Spitzenpolitiker mit am Kabinettstisch und müssen die eigene Fraktion auf den Sparkurs einstimmen. Keine leichte Aufgabe. Bekanntester Minister der Nea Dimokratia im neuen Kabinett ist Stavros Dimas. Er wird Außenminister und war früher mal EU-Kommissar für Umwelt. Während im Saal die neuen Minister ihre Ernennungsurkunden unterschrieben, protestierten draußen einige 100 Studenten gegen den Sparkurs. Das ist schlimm, jetzt kommen noch barbarischere, härtere Sparmaßnahmen, fürchtet diese Studentin. Aber viele Bürger stehen zur neuen Regierung, wie dieser junge Bankangestellte. Ich erwarte, dass die Sparbeschlüsse jetzt umgesetzt werden. Das tut uns allen weh, aber es ist die einzige Lösung, für unser Land wieder Fuß zu fassen. Neben der sozialdemokratischen PASOK und der konservativen Nea Demokratia stellt auch die rechtskonservative Partei Laos einen Minister. Viel Zeit hat die neue Regierung für ihre Mammutaufgabe nicht. Schon im Frühjahr sollen die Griechen ein neues Parlament wählen. Bis dahin müssen die Spargesetze beschlossen sein und die Regierung muss das Volk davon überzeugen, dass sich all die Opfer lohnen, dass gespart werden muss, weil sonst der Untergang droht.
Aus Athen war das Thomas Bohrmann. Das ist eine spektakuläre Wende im Fall der erschossenen Polizistin aus Heilbronn. Möglicherweise steht dieser Mord im Zusammenhang mit einem anderen Fall, nämlich mit den sogenannten Dönermorden. Nun ermittelt die Bundesanwaltschaft und geht davon aus, dass eine rechtsextreme terroristische Vereinigung hinter den Taten steckt. Aus Karlsruhe Michael Reisenberger.
Der Heilbronner Polizistenmord sei gelöst, triumphierte die Stuttgarter Justiz vor einigen Tagen. Zumindest hatte man die Dienstwaffen der beiden Polizisten und eine der Tatwaffen im Eisenacher Wohnmobil von zwei dort tot aufgefundenen Männern gefunden und schloss deshalb auf ihre Täterschaft. Jetzt aber wird der Fall noch rätselhafter. Denn in der Zwickauer Wohnung der beiden fiel den Ermittlern bei der Durchsuchung eine Pistole der tschechischen Marke Ceska in die Hände. Typ 83, Kaliber 7,65 mm. Diese gilt als Tatwaffe für eine ganze Mordserie. Mit ihr wurden 9 Männer in den Jahren 2000 bis 2006 erschossen, meist türkischstämmige Inhaber kleiner Gemüse- oder Blumenstände, Betreiber von Dönerbuden oder einer Änderungsschneiderei. 3 Opfer stammten aus Nürnberg, 2 aus München, Hamburg, Rostock, Dortmund und Kassel waren weitere Tatorte. Die Polizei hatte bislang die Opferauswahl als eher zufällig bezeichnet und als ein denkbares Motiv auch Ausländerhass genannt. Das scheint sich jetzt zu bestätigen. Die Bundesanwaltschaft spricht nämlich heute von der Einbindung der beiden toten Männer und ihrer mittlerweile verhafteten Gefährtin Beate Z. in rechtsextremistische Kreise. Und eine kleine Sensation ergab sich bei der Durchsuchung, wie Bundesanwalt Rainer Griesbaum heute eröffnete.
Darüber hinaus wurden mehrere DVDs sichergestellt, die zum Teil bereits verpackt und an Nachrichtenagenturen und an islamische Kulturzentren adressiert waren. Auf ihnen befindet sich ein Propagandafilm, der sich auf eine Gruppierung namens Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, bezieht und neben propagandistischen Ankündigungen auch Täterwissen bezüglich der Imbissbudenmorde enthält.
Bundesanwalt Rainer Griesbaum sieht hier auch eine terroristische Vereinigung jetzt am Werk und betont ausdrücklich, dass auch weitere Personen aus rechtsextremistischen Kreisen in die jetzt aufgedeckten Taten verstrickt sein könnten.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es gibt Krach vor dem CDU-Parteitag, der übermorgen in Leipzig beginnt. Zum einen wehren sich die Frauen in der Union gegen das Betreuungsgeld, das die Koalition gerade verabschiedet hat. Zweites Reizthema ist der Mindestlohn. Wohin da die Reise geht, ist noch offen. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
CDU-Generalsekretär Gröhe erwartet am kommenden Montag und Dienstag eine heftige Debatte über den Mindestlohn oder Lohnuntergrenze, wie es in der Unionsführung lieber formuliert wird. Es gebe keine Absicht, hier einer Diskussion aus dem Wege zu gehen und deshalb wird es auch keinen Leitantrag des Parteivorstands zur Mindestlohndebatte geben. Die Positionen innerhalb der CDU unterscheiden sich vor allem darin, dass der Arbeitnehmerflügel der CDU mit Unterstützung der stellvertretenden Parteivorsitzenden Arbeitsminister von der Leyen fordert, dass eine in ganz Deutschland geltende Lohnuntergrenze über alle Branchen hinweg am Beispiel der Zeitarbeit von ca. 7 Euro die Stunde gelten soll oder ob, so will es die Parteivorsitzende Bundeskanzlerin Merkel, in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Regionen Deutschlands jeweils spezifische Mindestlöhne eingeführt werden sollen.
Wir wollen sicherstellen, dass eben in den tariffreien Bereichen Menschen nicht gleichsam ins Bergfreie niederster Löhne fallen, sondern dass es auch dort in Weiterentwicklung unseres Konzepts branchenspezifischer Mindestlöhne auch eine allgemeine Untergrenze gibt.
Die aber von den Tarifpartnern definiert werden soll. Der Streit um das Betreuungsgeld zwischen Unionsfraktionschef Kauder und der Frauengruppe in der Fraktion ist, wenn nicht beigelegt, so aber doch entschärft worden.
Die Frauenunion hat Sachleistung den Vorrang gegeben von einer Barleistung. Das werden wir sicher auch in der Fraktion weiter erörtern, wobei schon klar ist, dass die Entscheidung des Koalitionsausschusses schon eine starke Vorprägung auch im Sinne eines Kompromisses hat.
Was zum Ärger vieler Unionsparlamentarierinnen dann aber doch auf eine Bargeldleistung hinausläuft.
Es war ein feuchtfröhlicher Abend mit schlimmen Folgen. Im März 2009 ist eine Gruppe von Lübecker Berufsschülern auf Klassenfahrt in Kemer an der türkischen Riviera. Logisch, dass einige dort mal richtig abfeiern wollten. Am Ende dieser Reise sind 3 Schüler tot, vergiftet mit gepanschtem Wodka. Und nach fast 2 Jahren Prozessdauer heute nun endlich das Urteil. Aus Antalya, Thorsten Philips.
Das Urteil, insgesamt 60 Jahre Haft für die beiden Brüder, die nach Ansicht des Gerichts den Alkohol gepanscht, an das Hotel in Kemmer verkauft und den Tod der Lübecker Schüler billigend in Kauf genommen hatten. Die beiden Brüder wurden wegen vorsätzlichen Totschlags in jeweils 3 Fällen und wegen vorsätzlicher Körperverletzung in je 4 Fällen schuldig gesprochen. Insgesamt wurden 4 der 13 Angeklagten verurteilt. Der Anwalt der deutschen Opfer, Frank Brandt, sagte zu der Höhe der Strafen:
Also die Haupttäter sind ja zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden, und zwar für jede Tat einzeln. Das entspricht einem deutschen Lebenslang. Die anderen Hotelmanager haben wegen fahrlässiger Tötung auch mehrjährige Freiheitsstrafen bekommen, 5 Jahre insgesamt, die sie dann auch werden verbüßen müssen. Also insgesamt ist das vergleichbar mit dem, was bei uns auch ausgeurteilt worden wäre.
Vor mehr als 2,5 Jahren endete eine Klassenfahrt in die Türkei für 3 Lübecker Schüler tödlich. Sie wurden durch Methylalkohol in einem Hotel in Kemmer vergiftet. 4 weitere Schüler kamen mit dem Leben gerade noch so davon. Lars Necker, der Vater des verstorbenen Raphael, ist zwar erleichtert, um die Höhe der Strafe ging es ihm aber nie.
Es kann keine Sieger geben. Letztendlich sind 3 junge Menschen tot, die 4 anderen sind schwer verletzt. Und Sieger hätte nur gegeben, wenn ich meinen Sohn heute lebendig nach Hause gebracht mitnehmen könnte.
Zum 14. Mal war der Vater des toten Schülers 2000 Kilometer weit geflogen, um jeden Prozesstag mitzuverfolgen. Jetzt hofft er,
dass ich hoffentlich nicht mehr in die Türkei reisen muss. Als zweitens hoffe ich, dass der Urteil, wo hohe Strafen ausgesprochen wurden, ein Zeichen hier in der Türkei setzt, damit die Sache sich nicht wiederholt.
Und das war ein langer Prozess mit vielen Pannen, sagt der Anwalt Frank Eckert Brandt, die man so in Deutschland nicht erleben würde.
Es ist schwierig, wenn man feststellen muss im Gerichtssaal, dass einer der Angeklagten nicht anwesend ist, weil er nicht rechtzeitig hat zum Gericht transportiert werden können. Und es ist sicherlich auch etwas befremdlich, wenn man feststellt, dass das Gericht zwar tagt, aber der Richter, der zur Entscheidung berufen ist, nicht anwesend ist. Es ist im Übrigen auch eine Einsicht, die dieses Verfahren mit sich gebracht hat, dass das Rechtshilfeabkommen, was eine große Rolle hier gespielt hat, ein langes und zähes Verfahren ist und in dieser Verhandlung hier sicherlich ein halbes Jahr an Verlängerung gebracht hat, weil das Ganze hin und her geschickt werden musste zwischen der Türkei und Deutschland mit den ganzen Übersetzungen und das eben ewig lange gedauert hat.
Dennoch sind die Opfer zufrieden, dass das Ganze nun ein Ende hat. Es gehe nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit, so der Vater des toten Schülers weiter. Lange wurde sein Sohn fälschlicherweise als Komasäufer abgestempelt. Das hatte ihn geschmerzt.
Das Wichtigste, das ist, dass die alle, die auch zum Anfang die verspottet haben als Komasäufer, jetzt begreifen, dass das hier um einen Kriminalakt zustande gekommen ist, dass die Jungs umgebracht worden sind, dass die Täter jetzt im Gefängnis lebenslang bleiben müssen und dass die Jungs Opfer, nicht die Täter waren.
Mit dem heutigen Tag wird ein wenig Normalität in das Leben seiner Familie zurückkehren, weil Lars Necker nicht mehr aus dem Alltag herausgerissen wird, um nach Antalya zum Prozess fliegen zu müssen.
Der 11.11.11. Was für ein Datum. Auf jeden Fall eins, um zu heiraten. Auf vielen Standesämtern wurden heute Sonderschichten gefahren. Und am 11.11. um 11.11 Uhr ist natürlich auch immer der Start in die Karnevalssaison. Im Norden wie immer nur vereinzelt, dafür aber verschärft in Kölle. Und warum nicht einfach als Jeck auch gleich heiraten?
Pünktlich um 11.11 Uhr eröffneten die Jecken auf dem Kölner Heumarkt den jecksten Tag des Jahrhunderts und die neue Karnevalssession. Zum 11.11.11 waren besonders viele Menschen nach Köln in die Altstadt gepilgert. Es kam zwischenzeitlich zu beängstigendem Gedränge. Die Polizei griff ein und sperrte weiträumig zahlreiche Zugänge zum Heumarkt, sodass sich die Lage dann beruhigte. Rund 15.000 Jecken hatten da längst auf dem Heumarkt Platz gefunden und wollten auch nicht weg.
Ja klar ist das der Tag des Jahrhunderts. Aber nicht nur am 11.11.2011, sondern immer. Seit Jahren.
Wunderschön, gerade kommt die Sonne raus. Also Besseres können wir uns gar nicht vorstellen. Bring es mal gerade auf der Bühne. Besser geht es definitiv nicht. Und ich wünsche allen eine geile Session.
Ich kenne das nicht anders. Ich bin das gewohnt. Ich finde das wunderschön. Ich habe jedes Mal Spaß. Also von daher 2012 und 13 und 14. 18 und auch wenn ich 80 bin.
Jedem Jeck sing Pappnas, lautet das Motto der kommenden Session. Das nimmt Bezug auf die Präambel des Kölner Grundgesetzes. Die lautet: Jeder Jeck ist anders, also soll jeder auf seine Art und Weise glücklich werden. Und es ist damit auch eine Einladung nach Köln, mit den Kölnern Karneval zu feiern. Der geistige Vater des Mottos ist der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszuges, Christoph Kuckelkorn. Das Festkomitee hatte über 11.111 Pappnasen verteilen lassen.
Es liegt natürlich alles sehr nah beieinander und deswegen freuen wir uns auf dieses Motto, weil es wirklich den Kölnern aus der Seele spricht.
Das Datum 11.11.11 haben fortan 139 Kölner Paare in ihrem Familienbuch stehen. Das Kölner Standesamt traute im Akkord. 133 Ehen und 6 Lebenspartnerschaften wurden geschlossen. Die Standesbeamtin Christine Meyer traute sogar im Karnevalsmuseum.
Das heutige Datum 11.11.2011 beinhaltet mehr Magie, Mysterium und Mut.
Und es gab natürlich auch binationale Hochzeiten, wie die von Michaela Fritsche aus Köln und Pete Hosking aus Cornwall.
Ich wollte unbedingt Karneval, ja.
Dieser 11.11. ist uns wichtig, weil Karnevalsbeginn, wir beide haben uns im Karneval kennengelernt und unsere Tochter ist auch am 11.11.09 geboren.
Wie viele Babys heute zur Welt gekommen sind, steht endgültig erst morgen fest. Ein Zwillingspaar erblickte um 11.11 Uhr das Licht der Welt. Per Kaiserschnitt. Der Karneval wird jetzt dennoch erst einmal Pause machen. Bald eröffnen in der Kölner Altstadt die Weihnachtsmärkte, auch auf dem Heumarkt. Anfang Januar geht es dann weiter, erst mit dem Sitzungs- und dann mit dem Straßenkarneval. So lange wandern Kostüme und Pappnasen in den Schrank.
Aus Köln berichtete Jochen Hilgers. Es ist zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber der Ort ist schon irgendwie magisch. Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft heute in knapp 2 Stunden gegen die Ukraine spielt, dann kann sie sich schon ein bisschen in Endspielstimmung bringen. Das Spiel findet nämlich in Kiew statt, in dem Stadion, in dem das Finale der Fußball-EM in gut 7 Monaten angepfiffen wird. Alexander Bleik, unser Nationalmannschaftsreporter vor Ort in Kiew. Wie stimmt sich Joachim Löws Team denn heute Abend auf die EM ein?
Ja, die deutsche Mannschaft probiert etwas aus, was sie noch nie versucht hat. Sie spielt mit neuem Team, neuem Torwart und neuer Taktik. Also 3 neue Ts für das Team von Joachim Löw im Tor. Ron-Robert Zieler von Hannover 96 gibt heute sein Länderspieldebüt. Die Mannschaft komplett durcheinandergewirbelt. Heute ist das sowas wie eine Castingshow für die Reservisten. Also Joachim Löw verzichtet auf 7 Stammspieler und gibt denjenigen eine Chance, sich nochmal zu beweisen, die auch noch mit das Ticket zur Europameisterschaft gewinnen wollen. Und der dritte Punkt, die Taktik. Also die deutsche Mannschaft erstmals heute mit einer Dreierkette in der Abwehr. Das ist sozusagen das taktische System, was man spielen will, falls man bei der Europameisterschaft überraschend mal in Rückstand gerät und in der Schlussphase dann das Spiel noch drehen muss.
Unsere beiden Dribbelkünstler Özil und Götze also von Anfang an dabei. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das müssen wir uns so vorstellen, dass vor den 3 Verteidigern ein 4er-Riegel im Mittelfeld agiert und davor zentral offensiv Mario Götze und davor mit allen Freiheiten Mesut Özil und ganz vorne als Stoßstürmer ist dann Mario Gomez, der Bundesliga-Top-Torjäger, aufgeboten. Der wird übrigens heute auch Kapitän sein, erstmals in seinem 50. Länderspiel. Also 3 Kreativkräfte, die eigentlich tun und lassen können, was sie wollen, was sie für richtig halten, nur kombinieren sollen sie und das möglichst erfolgreich.
Im Tor Ron-Robert Zieler von Hannover 96, ist er tatsächlich schon reif für die Nationalmannschaft?
Ja, ich glaube schon. Er wird das heute beweisen müssen. Ich glaube mir schon, das ist ein echter Test hier vor 70.000 in Kiew. Da wird es ordentlich Alarm geben. Aber der Ron-Robert Zieler hat für mich in dieser Saison wirklich eine klasse Leistung geboten, ist unglaublich gereift. Auch gestern beim Abschlusstraining ließ er hier überhaupt nicht beeindrucken von diesem Riesenstadion. Der möchte natürlich auch gerne mit als 3. Torwart zur Europameisterschaft. Und wer den 22-Jährigen kennt, so fokussiert wie der ist, so konzentriert wie der ist, ich traue ihm wirklich zu, dass der heute eine überzeugende Leistung abliefert und damit sich beste Karten sichert, dann auch in einem halben Jahr mit dabei zu sein.
Noch ein Wort zu den Bedingungen in dem Endspielstadion in Kiew. Ist da schon alles fertig oder doch noch ein bisschen Baustelle?
Nein, auf jeden Fall noch Baustelle. Optisch auf den ersten Blick sieht das wirklich großartig aus. Das Flutlicht strahlt. Diese Arena ist von deutschen Architekten neu konzipiert worden auf dem Fundament des alten Stadions von 1940. Das ist wirklich ganz, ganz toll anzusehen. Aber hinter den Kulissen, da passt eigentlich noch überhaupt nichts. Es gibt heute im Stadion keine Telefonanschlüsse, es gibt keine Internetanschlüsse. Unsere Übertragungsleitung wird leider auch nicht zustande kommen. Also technisch hinter den Kulissen ist das ein ganz, ganz dickes Desaster. Und wie knapp das alles ist, zeigt die Tatsache, dass gestern erst die Toiletten in den Mannschaftskabinen eingebaut wurden. Also, das erinnert mich alles so ein bisschen an jemanden, der am 23. Dezember merkt, dass bald Weihnachten ist.
Aus Kiew, Alexander Bleik. Und das war das Echo des Tages vom 11.11.11. Die Sendung gibt's auch als Podcast auf ndr.de/info und auf wdr5.de. Ich bin Sabine Mörs. Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.